EduCouch. Deutsch geht auf Weltreise. 11 Folgen, 11 Länder und 11 Geschichten.
Hi, willkommen zurück auf der EduCouch. Mein Name ist Benjamin und heute sitzen wir in der Taqueria Con Salsa. Ich habe es wahrscheinlich jetzt schon falsch ausgesprochen, schätze ich mal.
Es geht.
Hier in München im Gasteig und wir sind zu Gast bei Fernando. Schön, dass wir zu Gast sein dürfen bei dir.
Herzlich willkommen.
Dass wir hier aufzeichnen können. Und bevor wir zu dir persönlich kommen, was sind das hier für ein Laden?
Also die Taqueria Con Salsa ist, ich sage jetzt mal so ein kleines Stück Mexiko in München. Unser Herzstück dabei ist die große Kochinsel, also quasi unsere Taqueria. Und du kannst dich so ein bisschen damit, es wird so passieren, dass du herkommst und dann merkst du, dass du irgendwie dich für eine kurze Zeit nicht hier in München befindest, sondern in Mexiko und wirst dann einfach authentisch mexikanisch essen können mit einem Fokus eben auf Tacos, Quesadillas, also jetzt nicht die große Bandbreite an mexikanischer Küche, sondern wirklich ganz klassisch gerichtet auf eine Taqueria.
Wir kommen ja gleich direkt zu dir. Du bist in Mexiko geboren.
Richtig, ja.
Und bist dann mit 7 Jahren über Argentinien nach München gekommen.
Genau.
Und heute führst du diese Taqueria. Du bist als auf die Faust in München und über München hinaus sozusagen als Creator unterwegs. Mhm. Hast gerade eben dieses schöne Buch geschrieben.
Ja.
Und was ich auch gelesen habe, du sprichst mit deinem Sohn nur Spanisch.
Genau.
Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, es geht ja um Sprache.
Ja, ja.
Welche Rolle spielt Sprache in deinem Leben?
Täglich, also wir sind 97 oder 98 hergezogen. Spanisch-Deutsch hat ja wirklich so gar keine Berührungspunkte. Mein Stiefvater ist Deutsch, also für mich ist es mein Vater so. Und der musste sozusagen auch erstmal Spanisch lernen, genauso wie meine Mom so. Und, aber ich als Kind konnte das eben dadurch, dass ich direkt so in die Grundschule geworfen worden bin, muss ich es halt lernen. Und ich glaube, als Kind saugst du das halt super schnell auf. Also ich konnte, glaube ich, von 9 Monaten konnte ich Deutsch, weil du natürlich so in einem Alltag bist. So. Und dann war das aber natürlich auch so Geschichten, dass ich dann, keine Ahnung, mein Papa gefragt habe, hey, der hat das und das zu mir gesagt, ich glaube, das war nicht cool, was muss ich antworten und so. Und es war halt so ein Hin und Her. Und es war schon immer so, dass wir daheim immer Spanisch gesprochen haben mit meiner Mama, mit meiner Schwester und meinem Papa haben halt immer Deutsch gesprochen. Und somit habe ich einfach das Glück, quasi beide Sprachen perfekt zu beherrschen. Und Sprache ist halt alles. Also das ist das größte Geschenk, glaube ich, was es gibt. Und vor allem halt jetzt eben für meinen Sohn, wo ich sage, es wäre mega blöd, jetzt nicht mit ihm Spanisch zu sprechen. So. Und es ist für mich auch genauso eine Übung. Es war zuerst so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt kommt, glaube ich, noch, oder es kommt jetzt nochmal Nachwuchs im Oktober.
Glückwunsch.
Vielen Dank. Und da bin ich jetzt auch eigentlich, müsste ich den nächsten Schritt gehen, zu sagen, ich spreche wirklich daheim nur noch Spanisch. Also auch mit meiner Frau, weil die ist halb Peruanerin. Die versteht mich und mir ist es schon sehr wichtig, dass ich eben genau das halt weitergeben kann.
Und schummelst du da manchmal beim Spanisch oder sprichst du wirklich nur Spanisch?
Ich spreche wirklich nur Spanisch. Also manchmal entfällt mir ein Wort, spreche es dann kurz auf Deutsch auf, aber ziehe es dann wieder das Spanische hinterher. Und ich glaube, manchmal ist das halt so ein bisschen schwierig, wenn du natürlich auf dem Spielplatz bist und du willst halt was in die Gruppe sagen. Das heißt, ich wiederhole mich halt immer wieder. Also ich sage es einmal auf Deutsch und dann sage ich es nochmal gezielt auf Thiago, dann auf Spanisch.
Wir reisen mal ganz kurz zurück in die Zeit, also so, du warst 7 oder 8?
7.
7. Wie war das sozusagen aus einem anderen Kulturkreis hierher zu kommen? Ich meine, es ist auch kälter, schätze ich mal, und
genau.
Aber auch andere Kultur. Wie war das sozusagen hier anzukommen nach irgendwie in der Zeit?
Es war schon ein Kulturschock, also kann man nicht anders beschreiben, weil du halt natürlich andere Kommoditäten hast. Es war Dezember 98, sprich, das war Hochsommer in Argentinien. Und dann kommst du her und das war noch der alte deutsche Winter, wo es halt im Dezember alles voll mit Schnee war. Und du halt von einem Alltag kamst, an dem jeden Tag zu egal welcher Uhrzeit irgendwas stattgefunden hat. Und dann kamst du hierher und dann haben die Läden um 15 Uhr überall zugemacht, auch am Samstag. Es war alles so sehr strikt. Und das war natürlich für uns hart so. Aber wir haben uns irgendwie schnell so eine mit Familie oder mit eher auch viel mit Freunden und so eine kleine Familie hier aufgebaut und eine Community, die halt dann, keine Ahnung, das sind Freundinnen von meiner Mama, die für mich wie Tanten sind.
Es gibt noch eine ganz andere tolle Geschichte, die ich gelesen habe über dich, dass deine Mutter, also wie sie deinen Vater kennengelernt hat.
Mhm, genau, also mein Vater war bei Siemens und das heißt, er ist dann in Guadalajara untergekommen und hat dann natürlich eine mexikanische Bank gebraucht und meine Mama war halt dann hat in der Bank gearbeitet und war dann die für ihn verantwortlich. Und mein Opa hat damals die Schokoladenfabrik von Dallmayr geführt. Die ist Confiserie Gala. Und mein Dad hatte natürlich wohlwissend sich ein paar Pralinen mitgebracht und hat natürlich dann auch über, naja, das ist einfach krass, so mit Händen, Füßen, einem Dictionary und Pralinen sozusagen sich das Herz meiner Mutter erobert. Und einfach alles zu einem Zeitpunkt, wo es halt einfach kein Internet gab. Also wo du wirklich so die Sprache erkämpft hast. So, und das finde ich eigentlich super, ich habe da super Respekt vor.
Ja, absolut, das klingt auch total krass. Ich meine, so eine, am Anfang, wenn man in so einer Beziehung ist und man will sich ja so viel erzählen und so viel den anderen kennenlernen.
Ja, ja.
Stelle ich mir, also man lernt auf jeden Fall, glaube ich, kaum schneller eine andere Sprache, aber es ist wahrscheinlich auch super schwer.
Natürlich also, so. Und das ist, nachdem wir ja dann nach Argentinien weiter sind, hat er dann auch einfach eine spanische Schule besucht und ihm lag es auch wirklich am Herzen da, dass, die Sprache zu erlernen. Das heißt, er spricht auch wie ein Mexikaner. Und das ist schon, also ich finde das super bemerkenswert.
Wir haben jetzt ja auch schon das Thema Essen, haben wir schon angeschnitten, jetzt erstmal, weil wir hier aufnehmen, aber auch mit den Pralinen. Essen ist ja für dich ja auch immer so ein bisschen was wie, also wie Heimat und auch Kultur. Wenn du jetzt Heimweh hast, was holt dich am zuverlässigsten sofort wieder nach Hause oder nach Mexiko?
Ich glaube, das ist natürlich gerade so ein bisschen so gecheatet, so, weil ich halt einfach, glaube ich, viele dieser Aspekte, die mich halt eben an Heimat erinnern, hierher geholt habe. Also jetzt sei es jetzt ein Taco de Lengua, was zum Beispiel Zunge ist, was für mich so wirklich sehr spezifisch das ist, was ich sehr liebe. Der Pastel Tres Leches, das ist quasi so mein Lieblingskuchen aus Mexiko, den meine Frau immer zum Geburtstag für mich gemacht hat und quasi jetzt hier ist. Und ich habe schon geschaut, dass ich eigentlich auf eine gewisse Art und Weise die Gerichte der Taqueria einmal sehr authentisch gehalten habe, aber auch gleichzeitig irgendwie in so einem emotionalen Deckmantel mit eingepackt habe, weil ich halt sagen kann, das machen wir wirklich, weil es uns was bedeutet. So.
Es gibt auch einige Geschichten, ich habe auf deine Karte natürlich geguckt, ich habe es leider noch nicht geschafft, so auf die Essen zu gehen, aber es gibt die Schweinshaxen-Tacos.
Ja, ja, ja.
Vielleicht sprichst du die dann nochmal auf Mexikanisch aus.
Das ist die Carnitas Bárbaras.
Perfekt. Und da gibt's ja auch eine Geschichte, wie das wiederum entstanden ist. Also wie, weil ich meine, das ist schon eine Eigenkreation, oder?
Es ist quasi eine Eigenkreation. Das ist, glaube ich, eine Kreation, die aus einer Not entstanden ist, sage ich jetzt mal ganz blöd. Weil wir natürlich, als wir nach Deutschland gekommen sind, war es halt nicht wie jetzt, dass du halt sagst, du hast halt super viele so Specialty Stores und du hast irgendwie einen Internetladen, wo du alle Chilis bekommst und alles. Das heißt, man hat irgendwie immer geschaut, was haben wir denn noch da? Also wir haben immer in den großen Urlauben war es so, dass es hieß, okay, alle packen deine Klamotten in Handgepäck und alles, was wir halt dann an Essen und sonstiges das ganze Jahr mitnehmen können, kommen in große Koffer. Und so hatten wir dann immer so für einen Abstand von einem Jahr halt einfach dann Essen. Und somit halt Tortillas, die wir eingefroren haben, wir haben wirklich alles mitgenommen. Also wir haben zum Teil sogar gefrorenes Fleisch mitgenommen, was wir dann wieder weitergefroren haben und so. Und,
Kühlkette war schwierig.
Kühlkette war schwierig, aber wir haben der Magen härtet ab. So, und dann war es halt so, dass wir halt hier halt natürlich geschaut haben, was ist dem Ganzen ähnlich. Und es gibt ja in München gibt es ja diese Brathähnelstände und die haben dann zum Teil auch einfach die Schweinshaxe und dann haben wir das probiert und dann haben wir so, okay, das ist sehr ähnlich zu den Carnitas in Mexiko. Die Kruste drumherum wie eine Chicharron. Und dann war das irgendwie, als wir das Ganze hier geplant haben und wir hatten auch wirklich nicht viel Zeit, das Ganze hier zu planen, war das einer der ersten Moves, wo wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall diese Schweinshaxen-Taco, also die Carnitas Bárbaras, weil das halt eben wieder halt eine familiäre Story irgendwie mitnimmt.
Das klingt total cool irgendwie. Vor allem ist es ja auch so ein bisschen ein Gericht, was dein Leben eigentlich auch wieder so widerspiegelt.
Genau.
Irgendwie hat es auch eine gewisse Romantik irgendwie. Du hast ja 9 Jahre lang einen Foodblog betrieben, bevor du diesen Laden aufgemacht hast. Und du warst auch in der Werbeagentur.
Mhm.
Wann hast du gemerkt, dass du nicht mehr nur über Essen schreiben willst, sondern dass du selber Gastronom oder Koch? Also,
boah, ich glaube, das war schon immer so ein Traum, den ich hatte, zu sagen, irgendwann, hey, ich mache jetzt meinen eigenen Laden auf. Mich hat es immer extrem genervt, dass die mexikanische Küche eigentlich fast schon europaweit sehr schlecht repräsentiert ist. Und habe das halt eben über auf die Faust halt immer kommuniziert und dann habe ich die Leute mit nach Mexiko genommen, dann habe ich einfach daheim gekocht und dann kam halt immer die Frage, wo gibt es denn die besten Tacos? Und dann war es halt immer, ja okay, ich mache die besten Tacos, fand es aber als eine sehr egoistische Aussage und haben dann ein Pop-up gemacht und hatten halt genau halt eben, haben gemerkt, dass eigentlich die Nachfrage genau dementsprechend da ist. Und In meiner letzten Werbeagentur, wo ich dann war, habe ich dann einfach nach gewissen Zeit gemerkt, dass sie auch einfach umstrukturieren wollen. Mir hat einfach dann irgendwann diese Anerkennung gefehlt von einfach eben jahrelang da sein. Und das war einfach alles nicht mehr so rosig. Das heißt, man war dann schon einfach in gewissen Gesprächen. Und während diesen Gesprächen war ich halt immer in der Überlegung, okay, suche ich mir jetzt, also mache ich jetzt einen Businessplan und suche jetzt einen Laden und fange das Ganze an zu machen. Oder mache ich irgendwie eine Produktionsfirma mit auf die Faust und gehe halt sehr in eine beratende Rolle für Gastronomen, weil ich ja, naja, es setze ich jetzt hier um, dass ich sage, okay, Storyline ist halt wichtig, eben zu erzählen, was man macht, irgendwie ein cooles Design und das Ganze und am Ende halt ein gutes Produkt zu haben, damit man halt besteht. Und dann kam aber zufällig eben die Anfrage von der Location, in dem die Vermieter aber eher nach anderen Gastronomen gefragt haben, die was machen würden. Und ich war genau in dieser Position, wo ich gesagt habe, okay, dann jetzt. Also.
Du bist dann quasi ins kalte Wasser gesprungen.
Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und das war sehr lange eiskalt.
Und bereust du nicht, oder?
Nee, also klar, das ist, wenn man angestellt ist und wirklich so einen 9-to-5-Job hast, dann hast du halt einfach den Stress, den du halt hast, aber halt bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn du aber dann selbstständig bist, wenn du halt eben dann Gastronom bist, dann hast du einfach ganz andere Stresspunkte. Und deswegen musst du das Ganze auch, finde ich, so machen, dass du dann wirklich eine Leidenschaft dafür hast, weil sonst frisst es dich ineinander auf so. Und dann halt nach und nach einfach dann Prozesse reinzubringen, um halt einfach Kontinuität zu haben. Und es ist tough, aber ich lieb's.
Ja, man merkt es auch. Also ich meine, auch bei deinem Insta sieht man ja ganz viel aus dem Leben als Gastronomen oder auch jemand, der sowas aufbaut. Und man merkt, dass du brennst auf jeden Fall.
Muss.
Ja, muss. Wir haben ja hier einen Sprachpodcast und du sagst irgendwie, Salsa ist quasi auch ein bisschen die Essenz oder die DNA quasi der mexikanischen Küche. Wenn man das jetzt sagt, überträgt auf Sprache, wäre das ja so ein bisschen so die, wäre das ja ein bisschen die Grammatik, oder? Aber wie würdest du das übersetzen? Warum ist das so? Und vielleicht kannst du es ausdeklinieren. Ich versuche jetzt irgendwie sehr bemüht, Sprachbeispiele zu finden, aber.
Ich glaube, der Grund, wieso die mexikanische Küche nicht richtig repräsentiert ist, ist, weil sie nicht ausformuliert ist. Sprich, genau so ein Punkt wie die richtige Tortilla oder die richtige Salsa auf einem Taco, sehe ich das eben genauso in der Sprache. Also wenn du quasi, ich könnte jetzt einfach, also auch mit im Design so übertragen, ich könnte ein Produkt haben und es rausbringen, aber niemandem was davon erzählen. So, und was ich jetzt quasi dann darüber ziehe, ist, okay, ich versuche das Ganze nochmal ein bisschen weiter auszuformulieren, den Leuten halt sozusagen nochmal diese Extra-Punkte zu geben, und damit sie verstehen, okay, eine Salsa besteht bei uns zum Beispiel aus 3 verschiedenen Chilis, wir rösten das Ganze, wir geben dem Ganzen nochmal eine Tiefe, und dadurch schaffen wir das, dass wir sozusagen dahin kommen, was in Mexiko selbstverständlich ist, halt eben Deutschland irgendwie also zu übersetzen. So.
Also es geht quasi um die Übersetzung der mexikanischen Küche, also deinen Folgeberuf, eigentlich Kommunikationsagentur, Werbeagentur, das zu übertragen, was mexikanisch ist, quasi um die Leuten das eigentlich zu übersetzen, näher zu bringen.
Genau, das ist, glaube ich, das, wie ich es beschreiben würde. Ich meine, das ist ja wie überall. Also sagen wir mal, du läufst durch New York und dann siehst du einen Stand, der sagt Brezen. Und du kommst da an und hast da so eine fluffige Breze, die nichts mit der deutschen Brezenkultur zu tun hat oder mit der bayerischen oder schwäbischen, die noch in der Käse so getunkt ist. So. Und das ist das Sinnbild, was sie sozusagen in den USA von der deutschen Küche haben oder auch in Mexiko. Und deswegen viele sagen, ja, ist ganz gut, aber nicht das Top-Notch. Und dann kommen die hierher und probieren wirklich so eine, halt immer so eine handgemachte Breze und merken, okay, das in die Richtung geht das so. Und ich glaube, das ist, egal mit welcher Küche, egal wo auf der Welt, wenn man sich quasi den hingibt, wo der Ursprung herkommt, dann findet man auch, glaube ich, einfach die Lösung.
Wo gibt es denn die größten Übersetzungsfehler quasi vom Mexikanischen ins Deutsche? Also bei dir nicht, aber wo würdest du sagen, sind so gängige, ich meine, man nennt es ja so Tex-Mex irgendwie.
Genau, also einmal Tex-Mex ist natürlich die Mischung aus eben der Interpretation der mexikanischen Küche in Texas, also quasi USA. Wo man sagt, du hast die Grundbestandteile, die natürlich Mais, Fleisch, Bohnen sind, vielleicht Koriander, Aber das Ganze in so eine Convenience verpackt, dass das halt einfach nicht dem entspricht, was wie die Küche halt schmeckt. Also fangen wir mal an mit Bohnen, die halt irgendwie auf der Dose kommen, Kidneybohnen, die irgendwie süß sind und eigentlich nichts haben, wie wenn du jetzt irgendwie quasi Bohnen über Nacht in Wasser einlegst und danach mit Zwiebeln und Lorbeerblättern kochst. So. Und dadurch ist es so, dass, glaube ich, in Deutschland vor allem gibt es eine große Romante der mexikanischen Kultur und Küche gegenüber. Aber in den 80ern ist das einfach alles in einer Scheinwelt einfach stehen geblieben. Und somit war das halt dann einfach bis dahin, dann ist das unsere Illusion und die große Fiesta und wir machen Siesta und jeder trägt Ponchos und Sombreros. Und dementsprechend ist das aber, glaube ich, auch genauso eins zu eins bei der Küche übertragen worden.
Das ist quasi so eine romantisierte, ältere Vorstellung von etwas, was sich einfach nicht mehr aktualisiert hat seitdem.
Irgendwie. Genau. Und der Vibe, der ist ja auch einfach genau dem. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin ja jetzt gerade in Gesprächen mit verschiedenen Läden, weil welche ausziehen müssen und dann kommst du irgendwo hin und dann sagt er, ah, Mexiko, ja super, und dann machen wir hier eine große Fiesta-Bar und so. Und die Leute haben natürlich da keine Ahnung von. Aber in den letzten Jahren ist, glaube ich, vor allem bei jungen Publikum oder Leuten einfach gekommen, dass sie viel gereist sind. Social Media den Leuten auch nochmal so größere Bilder von dem Ganzen gibt und dadurch mehr Leute nach dem Authentischen streben.
Also weil sie die Diskrepanz wahrnehmen von dem, was sie hier bekommen und dem, was sie in der echt gesehen haben oder wahrgenommen haben.
Genau.
Halbzeit auf der Edu-Couch. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit Cornelsen und dem Goethe-Institut USA. Danke an die Partner, die unsere Reise durch 11 Länder möglich machen. Halbzeit, Ende.
Vielleicht kannst du nochmal sagen, du hast ja auch bewusst deinen Laden anders gestaltet. Also es gibt hier, also von der Tex-Mex-Optik.
Gibt es nicht. Also ich habe quasi, ich habe einen mexikanischen Laden in München eröffnet und nicht einen Laden für Münchner, der mexikanisch wirkt. Also wir sind Mexiko quasi, die Leute, die drin arbeiten, die Leute, die die Tacos zubereiten. Das soll Mexiko repräsentieren, indem wir freundlich sind, indem wir zuvorkommend sind, inklusiv sind. Das heißt, wenn Leute kommen und nie Tacos gegessen haben und vielleicht nach Besteck fragen, werden wir das immer machen und denen das Besteck bringen. Aber natürlich auch immer nochmal den Hinweis geben, hey, probier's doch mal mit der Hand zu essen. Und das ist halt, glaube ich, für uns wichtig, dass wir halt nicht abgehoben sind und sagen, oh, hey, wie kann das denn sein, sondern halt wirklich die Leute an die Hand nehmen und heranführen, damit die halt natürlich diesen mexikanischen Lebensgefühl halt irgendwie dann miterleben können.
Das passt jetzt auch gut zur nächsten Frage. Das Buch, was du geschrieben hast, ist das quasi wie so ein Reiseführer dann? Oder?
Das ist eine Mischung. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass viele Kochbücher sind natürlich nice und du hast sehr viele Rezepte und du lässt dich inspirieren, aber ich will in so ein Buch reingezogen werden. Und deswegen war es für mich ein bisschen wichtiger, dass ich eine Storyline mit reinpacke, also natürlich jetzt irgendwie hier mein Werdegang, einmal in meine Familie, weil ich mir dachte, es ist eigentlich voll schön, dass ich sozusagen meine Familie einmal verewigt habe, genauso wie mich, weil das war einfach schon immer einer meiner größten Träume. Aber eben auch die Leute zu repräsentieren, die mich an diese Küchen drangebracht haben. Also sei es jetzt der Taquero, zu denen ich schon mein Leben lang hingehe, sei es jetzt der Markt, sei es jetzt die Leute, die einfach da sitzen, so, weil die machen das Ganze aus und halt eben nicht nur ich.
Und es sieht wunderschön aus. Also ich habe, also die Leute, die es da jetzt nicht sehen, sollten sich das auf jeden Fall besorgen, allein wegen den Fotos. Also ich finde, genau. Es ist richtig geil fotografiert. Man schaut es super gerne an und man lernt auf jeden Fall was.
Das ist doch schön.
Kommen wir jetzt zu einer Rubrik, die rote Karte. Ist ja ein Fußball, also im Rahmen der Fußball-WM. Du darfst jetzt eine rote Karte vergeben an ein Klischee über Mexiko oder die mexikanische Küche oder was auch immer du willst.
Chili con carne.
Warum?
Ende. Weil Chili con carne prinzipiell nichts mit der mexikanischen Küche zu tun hat. Also es gibt kein Gericht, was quasi dem ansatzweise ähnelt. Klar, im Norden Mexikos könntest du in so eine Richtung gehen, aber dann ist das nochmal ein ganz anderer Eintopf, wo du wirklich so verschiedene Chilis einlegst und so. Und wenn du halt hier dann irgendwo hinkommst oder ich zum Teil Diskussionen mit Leuten betreiben muss, die sagen, aber Chili con carne ist mexikanisch, bin mir da sicher, dann ist es das halt leider nicht. Und das ist halt, wie wenn du halt so ein deutsches Gericht nur mit Doven Essen einfach herstellen würdest. Also was wäre das denn? Keine Ahnung.
Nicht so geil.
Das ist halt nicht geil. Das ist halt einfach nicht geil. Und die Komponente, die drin sind, sind natürlich geil. Also Fleisch, so, also wenn du jetzt Fleisch isst oder halt eben die vegetarische Variante. Dosenmais ist halt irgendwie Zucker, süß. Die Kidneybohnen sind auch wieder süß eingelegt. Dann kommt Creme Fraiche dazu, auch geil. Fett und Käse und dann auch ein Stück Baguette. Also das sind natürlich Elemente, die nice sind. So. Aber das ist halt wie wenn du, keine Ahnung, wie du auch keine Mühe gibst bei einer Bolognese. Mach halt lieber ein Ragout.
Ja.
Vielleicht ist das dann für die Leute so greifbarer.
Was die Deutschen ja auch gerne auf Partys mitbringen, ist ja, ich spreche es wahrscheinlich wieder falsch aus, Guacamole.
Nee, Guacamole, ja.
Genau, das gibt's, ich habe gelesen, das gibt es bei dir bewusst nicht.
Genau, also wir benutzten bewusst keine Avocados bei uns im täglichen Gebrauch. Also ich habe mir jetzt schon jetzt mal vorgenommen, mal ein Special zu haben. Der Grund dafür ist, dass wir natürlich jetzt, dadurch, dass wir sehr fleischlastig sind, natürlich auch auf die Umwelt einen großen Impact haben. Und Avocados einfach, die Plantagen ultra viel Wasser brauchen, zum Teil Kartelle schon irgendwie in den Anbau von Kartellen von Avocados eingestiegen sind. Dann kaufst du hier, ich sage jetzt mal, 10 Kilo Avocados ein, 3 sind direkt zum, kannst du verbrauchen, 1,5 bis 2 sind einfach nichts und den Rest musst du dann irgendwie im Kühl lagern und warten, bis sie dann irgendwann reif sind. Also das ist ein Produkt, was natürlich super schwierig ist. Und deswegen habe ich gesagt, so, okay, bevor wir dann auch einfach da nicht bewusst das so produzieren können, wie wir wollen, plus aber halt auch einfach für die Umwelt dann super Schaden anrichten, entscheiden wir uns einfach gerne dagegen. So. Und dafür haben wir immer frische Salsa ist bei uns und Pico de Gallo und Alternativen, die halt für mich halt dem passen so und dann gibt's das halt nicht.
Kommt zur Elfmeter-Runde, also schnelle Antworten.
Mhm.
Lieblingsdeutsches Wort?
Natürlich.
Lieblingsspanisches Wort?
Gracias.
Welches spanische Wort fehlt dir auf Deutsch?
Enchilar. Das ist zu scharf gegessen haben und man ist dann verschärft quasi.
Ah, okay. Mir merken, in welcher Sprache fluchst du, wenn du dir in die Finger schneidest in der Küche?
Ich glaube, es kommt darauf an, wer gerade noch mit mir in der Küche ist. Also beidem.
Okay, je nachdem.
Je nachdem, okay. Genau. Okay. Also, zum Teil, also weiß ich habe in der Agentur auch viel mit Leuten auf Englisch gearbeitet und dann habe ich dann auf Englisch geflucht.
Und in welcher Sprache träumst du dann?
Boah, gute Frage. Eigentlich auf beiden.
Gemischt?
Gemischt. So, weil ich, wenn ich hier arbeite, rede ich eigentlich durchgehend Spanisch mit allen unseren Mitarbeitern, mit den Gästen natürlich dann auch auf Deutsch. Obwohl ich da auch immer wieder so, ist dann Spanglizismen?
Gibt's das?
Weiß ich nicht, frage ich dich ja. Du bist ja der Sprache.
Das reicht mir nach in den Shownotes.
Ja, ja. Also, du musst ja zu Anglizismen, musst du irgendwas auf Spanisch geben. Was die Leute natürlich auch immer ganz cool finden. Aber genau, es ist dementsprechend, wo ich gerade so ein bisschen mehr drin bin oder über was ich träume, spreche, also träume ich dann, glaube ich, in der entsprechenden Sprache.
Was erklärt Mexiko in einem Satz?
Freude.
Und Deutschland?
Zucht und Ordnung.
Servus oder Holla?
Holla.
Ich oute mich als kompletter Spanisch-Anfänger. Helles oder Mezcal?
Also, es wäre dann eher Korn oder Mezcal, oder?
Ja.
Also,
ja, stimmt. Wär die bessere.
Ich wollte gerade sagen. Also ein helles, weil ich meine, du kannst ja nicht so viel Mezcal trinken.
Und jetzt spreche ich wahrscheinlich wieder falsch aus. Birria oder Canitas?
Birria.
Haltet euch an Fernando.
Genau.
Brezen oder Tortilla?
Boah, das ist tough, aber Tortillas.
Sehr schön. Wir kommen in die Nachspielzeit. Wir fangen mal beim Aufwärmen an, meine Nachspielzeit. Bist du denn schon in, wurde viel über die Fußball-WM gesprochen, auch zu Recht kritisch.
Ja, ja.
Aber bist du in der Fußball-WM angekommen? Hast du ein WM-Gefühl?
Also, ich sag's mal so, ich hab's, als es rauskam, dass Mexiko auch Austragungsland ist, habe ich natürlich probiert, auch an Tickets zu kommen. Also, aber die sind in so eine utopischen Preisen, wo ich auch, wenn ich welche bekommen hätte, gesagt habe, das mache ich nicht. Und das ist natürlich super schwierig so, weil jetzt sieht man gerade, wie Mexiko alle Nationen, die bei uns quasi zu Gast sind, aufnimmt. Also wirklich so Brüder und schwesterlich. Die Leute feiern miteinander, die haben eine gute Zeit. Was halt dadurch halt schade ist, weil ich halt einfach gerne Mexiko als Austragungsland gehabt hätte. Weil halt einfach die FIFA und die USA halt gegen alles stehen, nur halt jetzt gerade nicht gegen die Willkommen halt aller Nationen in deren Land. So. Und das ist halt, das macht es halt super schwierig. Weil auf einer Seite freue ich mich, wenn halt eben Mexiko spielt. Wir hatten letztens ein großes Event. Und somit habe ich so eine teils Boykottierung und teils Zelebrierung. Und ich glaube, das ist aber so ein bisschen der Herkunft geschuldet. So, weil ich glaube, wir Mexikaner lieben einfach das Feiern und die Party und diese Gastfreundschaft und einfach zusammenkommen, was halt eine WM bestens dafür hergibt. Aber auf der anderen Seite kann ich halt einfach zu keinem Punkt hinter der FIFA stehen.
Und wie ist du hast ja bestimmt Freunde und Familie dort. Wie ist da gerade die Stimmung? Also ich meine, gab es ja auch Demonstrationen.
Genau, es gibt viele Demonstrationen, weil wir halt einfach in Mexiko gerade einfach viel mehr und weitere Probleme haben mit Leuten, die verschwinden, mit eben Kartellen, mit einfach der Regierung, die halt einfach nicht richtig handelt und einfach in Privatisierung denkt, was das Ganze natürlich schwierig macht, wenn man halt natürlich dann die Gelder halt dann eben in, keine Ahnung, Fanfesten ausgibt und die halt nicht da hinsetzt, wo es benötigt wird. Und somit gibt es, glaube ich, einfach überall immer so eine Zweideutigkeit, wo man sagt, hey, man freut sich auf eine gewisse Art und Weise, aber natürlich ist das Ganze mit Distanz zu befeuern und gleichzeitig ist es halt sehr schade, dass es halt einfach die FIFA mit den neuen Ticketpreisen so weit weg von dem Durchschnittseinkommen des Mexikaners ist, dass es halt wirklich nur noch für die privilegierte Klasse gestaltet wurde und das ist halt nicht Mexiko, sondern es findet dann wieder in einer Bubble in Mexiko statt.
Wir haben zwei letzte Fragen und die eine ist auch nochmal eine WM-Frage. Wenn jetzt Deutschland irgendwann im Turnierverlauf gegen Mexiko spielt, für wen bist du? Ist das eindeutig bei dir oder?
Auf jeden Fall für Mexiko, weil es auch einfach der Underdog ist. Aber natürlich bei allen Deutschlandspielen bin ich für Deutschland, bei allen Mexiko-Spielen bin ich für Mexiko und wenn dann eben diese Mischung kommt, dann ganz klar Mexiko.
Wenn jetzt jemand irgendwo auf der Welt kurz davor ist, Deutsch zu lernen und hadert, würdest du ihm empfehlen, Deutsch zu lernen? Oder?
Deutsch ist halt immer so eine ultra komplizierte Sprache. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit jemandem in Mexiko Tandem sprechen müsste und dann der Person Deutsch beibringen würde, ist eine Katastrophe.
Ja?
Ja, weil einfach Deutsch zu verkauft, zu verkompliziert ist. Es fängt einfach mit der, die das an. Also wie erklärst du das denn jemandem? Also ich merke das ja selber bei eben vielen von unseren Mitarbeitern, die halt alle jede Deutschkurse belegen und so, die stehen da und denken, also wenn ich jetzt quasi dieses Jahr gemerkt habe, wenn ich Anträge gestellt habe, wenn wir uns als Firma angemeldet haben, dass du dir einfach dann diese diese Unterlagen bekommst und du liest es dir durch und denkst dir so, wie soll ich da etwas verstehen? Also und dann haben wir halt, wir helfen dann auch den Leuten bei uns, die sagen, hey, ich habe Probleme mit dem Visum und dann zeigen sie uns eben die Papiere, die sie bekommen. Und es ist halt einfach zu keinem Zeitpunkt möglich, dass die Personen, die einfach schon ein schlechteres Deutschkenntnis haben, ich sage jetzt mal in dem Fall vielleicht auch nicht Zugriff zu einer KI haben oder wissen, wie das funktioniert und das denen halt helfen könnte, wie sie da vorankommen sollen. Also da macht es einfach der Staat den Leuten, die wollen, einfach das Leben so schwierig, dass ich mir denke, hey, nee.
Würdest du, vielleicht nachgeschoben bei der Frage, würdest du so, wenn du sagst, du würdest die beiden Sprachen jetzt vergleichen, was wären so für dich so die Hauptunterschiede, weil du sprichst ja beide perfekt?
Ich glaube, das ist schwierig, weil es halt irgendwie jetzt ein natives Perfekt ist. Also ich habe Deutsch so jung gelernt, dass ich jetzt nicht, also ich war lange in der Schule nicht gut in Deutsch, so, weil ich natürlich immer gehadert habe. Aber es ist schon so lange her und so nativ zu einem Zeitpunkt entstanden, dass ich jetzt nicht das Feedback geben könnte, wie wenn jetzt jemand, der mit Anfang 20 die Sprache lernen würde. Ich von meiner Seite würde sagen, okay, wenn du jetzt hier in Deutschland arbeiten möchtest oder leben möchtest, dann lern auf jeden Fall die Basics, lern dich einfach hier zu verständigen, genauso egal wo auf der Welt. Aber ich glaube, zu jemandem zu raten, Deutsch zu lernen, wenn er die Möglichkeit hätte, sage ich jetzt mal Spanisch, Englisch, sogar inzwischen Mandarin und Russisch, also so Sprachen, wo ich sage, hey, das, keine Ahnung, du kannst auf der Welt reisen, du hast viel mehr Möglichkeiten, in viel mehr Ländern das zu lernen, dann würde ich es denen so empfehlen. So. Bei mir ist es halt einfach dem Ganzen hier gegeben so unsere deutschen Mitarbeiter, die quasi immer in der Schicht hier arbeiten, üben ihr Spanisch und dann üben die anderen eben mit denen halt Deutsch.
Das ist so ja ein gutes Tandem ist eigentlich.
Genau, das ist eigentlich bei uns hier perfektes Tandem.
Das ist eigentlich eine gute Sprachschule, genau. Bei euch in der Küche anfangen.
Das ist ja sehr tough und dann musst du, man kommt zurecht. Aber
man
ich
muss
glaub,
überleben.
Man muss überlegen, aber ich glaube am Ende des Tages ist es halt Classic Küche. Es gibt so eine gefühlte universelle Küchensprache, die Leute einfach können.
Welche Küchensprache ist das?
Keine Ahnung.
Man
kommt mit deiner zurecht.
Du musst es fühlen,
genau. Du kommst mit deiner zurecht und irgendwie fühlt man es dann.
Vielen Dank dir, Fernando.
Ich danke dir.
Und danke für deine Zeit. Vielen
sehr
Dank.
Sehr gerne.